Deutschlandfunk. Sport am Samstag.
Mit Astrid Ravod im Studio. Schönen guten Abend. Fallon Sherrock sorgt für Stimmung im Ali Pally. Die Dartspielerin bezwang unter der Woche als erste Frau einen Mann beim größten Turnier der Welt in London. Das sorgte für Aufsehen und PR, klar. Aber wie steht es um die Gleichberechtigung für Frauen in diesem Sport? Diese Frage klären wir nachher, ebenso wie die, was FIFA-Boss Infantino eigentlich mit der Club-WM und neuen Vermarktungsoptionen vorhat. Außerdem natürlich die Fußball-Bundesliga vor der Winterpause und viel Wintersport. Kombinierer Vinzenz Geiger siegt im dichten Schneetreiben am Dachstein.
Ich habe natürlich einfach alles gegeben und war ein brutal hartes Rennen, aber ja, ich denke, es war ja, einfach genial.
Vinzenz Geiger, der nordische Kombinierer, holt den ersten Saisonsieg. Auch dazu gleich mehr. Letzter Spieltag vor der Winterpause in der Fußball-Bundesliga. Aktuell stehen sich Hertha BSC und Borussia Mönchengladbach in Berlin gegenüber. 0:0 lautet immer noch der Zwischenstand. Gespielt sind gleich 41 Minuten. Zwar gibt's den Titel eigentlich gar nicht, aber inoffiziell klingt es halt doch gut, Herbstmeister zu sein. Und das feiert RB Leipzig nach dem Spiel des Tabellenführers gegen den FC Augsburg auch angemessen. Jetzt beispielsweise bei der anstehenden Weihnachtsfeier. Thomas Kunze zu einem verdienten Hinrundenabschluss. Der Leipziger.
3:1 gegen Augsburg. Nach einem ziemlich komplizierten Spiel sichert sich RB Leipzig die Herbstmeisterschaft und überwintert an der Tabellenspitze. Augsburg aber machte es Leipzig nicht leicht. Schon nach 8 Minuten gingen die Gäste in Führung, weil Florian Niederlechner eine Flanke von Richter gut kontrollierte und die Führung erzielte. Leipzig kontrollierte danach auch, und zwar den Ball, ohne dabei aber konkrete Chancen herauszuspielen. Schick und Nkunku hatten dennoch den Ausgleich auf dem Fuß. Den gab es aber erst nach 68 Minuten, weil Konrad Leimer aus 15 Metern Entfernung ein Traumtor gelang. Leipzig wurde jetzt immer stärker. Und gut 10 Minuten später sorgte Patrick Schick per Kopf für das 2:1. Vorausgegangen war ein Eckball von Nkunku. Kurz vor dem Ende hatte RB Leipzig dann viel Platz und es fiel noch ein weiteres Tor. Nach einem Augsburger Ballverlust konnte Leipzig kontern und am Ende drückte Yusuf Paulsen den Ball über die Linie. Letztlich war dieses 3:1 ein gerechtes Ergebnis, weil Leipzig mehr investierte und die individuell deutlich besseren Spieler hatte.
RB-Trainer Julian Nagelsmann ist vollkommen zufrieden mit dem Auftritt seiner Mannschaft. Das ist deutlich zu hören hier im Interview mit Thorsten vom Wege.
Ich finde, dass meine Mannschaft sehr gut gespielt hat. Außergewöhnlich viel Druck in vielen Situationen, super Gegenpressing-Aktionen, auch über die fast über die gesamte Spieldauer. Wir haben so viel Druck gemacht, dass ich immer das Gefühl hatte, es kann ein Tor fallen. Das hat ein bisschen gedauert, leider. Trotzdem, es ist nach den anstrengenden Wochen schon ein großes Kompliment an die Jungs, dass wir dann noch ein 3:1 holen gegen einen Gegner, der letzte Woche sehr gut drauf war, schon unangenehm zu bespielen ist. Trotzdem, glaube ich, am Ende mehr als verdient und auf jeden Fall eines unserer besseren Spiele.
Und das ist ja ein nett klingender Titel da, dieser Herbstmeister. Aber am Ende kann man sich ein Ei drauf braten. Aber es ist natürlich auch ein Ausweis einer hervorragenden Halbserie, die Sie gespielt haben. Nicht nur in der Meisterschaft, auch im Pokal und international. Wie glauben Sie denn, wie zufrieden Sie sind? Sie sind gewechselt vor Saison hierher. Können Sie sagen, rundherum glücklich, wird ein schönes Weihnachtsfest?
Ja, natürlich. Wir sind in allen Wettbewerben gut dabei, haben in der Bundesliga gute Ergebnisse erzielt. Wir haben noch Potenziale in der Truppe, das ist das Schöne. Und wenn die Rückrunde ähnlich verläuft wie die Hinrunde, dann werden wir auf jeden Fall eine gute Serie spielen.
Erstmals seit der Saison 2009, dem Gründungsjahr von RB Leipzig übrigens, heißt der Herbstmeister also nicht Borussia Dortmund oder Bayern München. Die Münchner benötigten ihrerseits heute in einem zähen Spiel gegen den VfL Wolfsburg späte Tore und die Treffsicherheit des Nachwuchstorjägers. Mehr dazu von Patrick Schmidt.
Schon wieder sorgt ein 18-Jähriger für den Sieg des FC Bayern. Nachwuchsspieler Joshua Zirze erzielt wie schon am Mittwoch gegen Freiburg das entscheidende Führungstor, das 1:0 in der 86. Minute. Da war Zirze gerade mal 3 Minuten auf dem Platz. Serge Gnabry hat kurz danach noch das 2:0 draufgesetzt. Insgesamt war der Sieg für die Bayern aber etwas glücklich. Der VfL Wolfsburg war in der zweiten Hälfte die gefährlichere Mannschaft und hatte den FCB größtenteils im Griff. Bis kurz vor Schluss Joshua Zirze eingewechselt wurde und in seinem zweiten Bundesligaspiel sein zweites wichtiges Tor erzielt hat. Der FC Bayern schlägt den VfL Wolfsburg mit 2:0.
Das Zwischenfazit von Bayerns Vorstandsvorsitzendem Karl-Heinz Rummenigge, das klingt verhalten aufmunternd.
Wir überwintern jetzt auf den 3. Platz, nicht so dramatisch weit von der Tabellenspitze entfernt. Und wir werden sicherlich jetzt, nachdem sich die Mannschaft in den Feiertagen gut erholt hat, in der Rückrunde angreifen.
Der frühere Bayern-Coach Carlo Ancelotti übrigens ist neuer Trainer des Premier League-Clubs FC Everton. 10 Tage nach seiner Beurlaubung beim italienischen Fußball-Erstligisten SSC Neapel unterschrieb der 60-Jährige in England einen Vertrag bis Sommer 2024. Nach einer Negativserie in der Bundesliga hat Bayer Leverkusen mal wieder gewonnen und einen wertvollen Auswärtserfolg beim FSV Mainz 05 verzeichnet. Und das ist umso bedeutender, weil die Bayer 11 die Punkte in Unterzahl holte. Jens-Jörg Rieck.
Bescherung in der Nachspielzeit. 3 Minuten waren über die regulären 90 Minuten heraus absolviert. Da traf Alario zum sehr glücklichen 1:0 für Leverkusen. Die Werkself hatte zwar über die gesamte Spielzeit mehr Ballbesitz, aber die besseren Chancen besaßen die 05er, die durch Quaison, Mateta und Sorloy auch die hochkarätigsten Möglichkeiten vergaben. Das Team von Peter Bosch, das nach berechtigter gelb-roter Karte gegen Wendell ab der 72. Minute in Unterzahl spielte, findet damit nach zuletzt 3 Niederlagen in Serie wieder zurück in die Spur.
Der Treffer in der Nachspielzeit, das ist das nötige Quäntchen Glück, das Leverkusen sonst so oft fehlt. Diesmal aber nicht, freut sich Leverkusens Kevin Volland im Interview mit Felix Mansel.
Hinten raus der Lucky Punch, den brauchen wir auch mal. In den letzten Wochen hatten wir das nicht. Wir haben viele so Situationen gehabt, wo wir auch ein Türchen machen hätten können oder eine falsche Entscheidung getroffen haben. Und jetzt hat es wenigstens mal geklappt.
Ist das so ein bisschen auch Trendwende vielleicht jetzt, so diesen Negativtrend, den Sie jetzt letzt hatten, ein bisschen gestoppt?
Ja, das schon. Das Spiel war wichtig, wir haben 3 Punkte. Ich glaube, die letzten 2 Wochen waren auch nicht so leicht. Wir hatten so viele Spiele in den Knochen. Es geht dann auch an die Substanz, psychisch und also es ist viel für den Kopf, aber unterm Strich war es eine gute Hinrunde.
Der FC Schalke 04 steht am Ende der Hinrunde mit einer gemischten Bilanz da. Zwar schafften die Gelsenkirchener mit dem Remis gegen Freiburg 30 Punkte, aber den Sprung in die Champions League-Ränge, den haben sie vorerst verpasst. Jan Wochner.
2 Foulelfmeter bescherten Freiburg das Unentschieden auf Schalke. Die Schalker hatten zur Pause nach einem Tor von Nationalspieler Suat Serda 1:0 geführt. Freiburg drehte die Partie in Durchgang 2. Erst Petersen per Elfer zum 1:1, dann Vincenzo Grifo mit einem frech gechippten Strafstoß zum 2:1. Schalke hatte aber in der Schlussphase mehr Kraft, kam zum verdienten Ausgleich durch den eingewechselten Kutucu, hatte danach sogar den möglichen Siegtreffer noch auf dem Fuß. Die Chance blieb aber ungenutzt, es blieb beim nicht unverdienten 2:2. Für Schalke und für Freiburg enden damit jeweils überzeugende Hinserien.
So eine englische Woche kann Fluch oder Segen bedeuten. Fluch für Werder Bremen, die Talfahrt geht weiter. Segen für den ersten FC Köln, der sich mit dem Heimsieg über die Hanseaten weiter aus dem Abstiegskampf hinaus bewegt. Marc Eschweiler.
Mit etwas Glück, aber vor allem durch große Leidenschaft, hat der erste FC Köln die englische Woche mit 9 Punkten abgeschlossen. Das 1:0 gegen Bremen musste sich der FC aber hart erkämpfen, denn Werder war in der zweiten Halbzeit die bessere Mannschaft, hatte in der 82. Minute aber Pech, als Rashica mit einem Schuss nur die Latte traf. Anschließend traf Osako 2 ins Netz, Passgeber Pizarro hatte aber knapp im Abseits gestanden. So war es das Tor von Córdoba aus der 39. Minute, das Köln den 3. Sieg in Folge bescherte. Bei einem langen Ball aus der Kölner Hälfte war Bremens Abwehr zu unentschlossen. Drexler legte für Córdoba quer, der aus kurzer Entfernung einschob.
Volle Punktzahl für den FC Köln in 3 Spieltagen. Das hätte sich selbst Kölns Trainer Markus Gisdol nicht träumen lassen.
Wenn wir uns das vorher gedacht hätten, dass wir mit 9 Punkten durch diese englische Woche kommen, gegen die Gegner, wo wir gespielt haben, hätten wir wahrscheinlich gesagt, okay, ist ein bisschen viel uns zugemutet, aber super happy sind wir natürlich. Und jetzt können wir Weihnachten feiern, aber natürlich auch den Blick nie fürs Wesentliche zu verlieren, ist wichtig.
Und in der 2. Fußball-Bundesliga hat Herbstmeister Arminia Bielefeld im letzten Spiel des Jahres die erste Auswärtsniederlage der laufenden Saison hinnehmen müssen. Die Ostwestfalen verloren nämlich am 1. Rückrundenspieltag beim FC St. Pauli. Matthias Drüge.
Dieser Auftritt war ein vorgezogenes Weihnachtsfest für die leidgeprüften Fans des FC St. Pauli. Von Beginn an gab der abstiegsbedrohte Zweitligist den Ton an und ging in Minute 3 durch einen Fährmann-Kopfball in Führung. Der Tabellenführer aus Bielefeld fand auch danach überhaupt nicht ins Spiel, sondern musste Mitte der ersten Hälfte den 2. Gegentreffer hinnehmen, als Fährmann diesmal per Volleyschuss traf. Den endgültigen K.O. besorgte der auch heute wieder stark spielende Viktor Gyökeres knapp 10 Minuten nach dem Seitenwechsel. Der 2. Sieg in Folge lässt St. Pauli ein insgesamt dürftiges Kalenderjahr mit einem überraschenden und überzeugenden Sieg gegen den Spitzenreiter abschließen. Nach der Winterpause gilt es dann, Konstanz in die Leistungen zu bringen, denn was alles möglich ist, hat St. Pauli beim 3:0 gegen Bielefeld eindrucksvoll bewiesen.
Denn auch Bielefelds Verfolger in der Tabelle konnten nicht gewinnen. Der Hamburger Sportverein, nämlich als Tabellenzweiter, kam nur zu einem Unentschieden bei Darmstadt 98. Tim Brockmeier.
Hamburg zu Beginn das bessere Team, Hinterseher mit der Führung für die Gäste, nach der Darmstadt aber urplötzlich deutlich aktiver war und durch Dursun zum Ausgleich kam. Noch vor der Pause dann erzielte Jatta per Abstauber die erneute Hamburger Führung. Weil die Lilien nach dem Wechsel aber weiter ohne Angst vor dem Favoriten aus Hamburg spielten und viel investierten, fiel folgerichtig nach knapp einer Stunde das 2:2 durch wiederum Dursun. Etwas Glück hatten die Lilien in der 78. Minute, als dem HSV der Treffer zum 2:3 nach Videobeweis und einer etwas fragwürdigen Abseitsentscheidung wieder aberkannt wurde. Gemessen am gesamten Spielverlauf am Ende aber das Unentschieden ein gerechtes Ergebnis und für Darmstadt ein echter Punktgewinn.
Und 2:2 hieß es am Ende auch für Stuttgart auf Platz 3 im Tabellenranking. Das Remis bei Hannover 96 sah Fabian Wittke.
Hannover 96 reichen gute 45 Minuten nicht, um den VfB Stuttgart zu schlagen. Nach der besten ersten Halbzeit der Saison führten die Niedersachsen verdient durch Marvin Ducksch aus der 13. Minute. Hannover 96 verpasste es, die Führung höher ausfallen zu lassen. Die Rache direkt nach Wiederbeginn, der Ausgleich für die Stuttgarter nach nur 11 Sekunden im zweiten Durchgang. In einem offenen Spiel dann sogar die Führung für die Gäste, die der eingewechselte Pripp in der 74. Minute zum Endstand noch ausgleichen konnte. Für Hannover 96 fühlt sich dieses 2:2 im Duell der Bundesliga-Absteiger gegen den VfB Stuttgart eher an wie eine Niederlage.
Erzgebirge Aue ist dagegen ein wenig höher in der Tabelle gerutscht, Rang 4 jetzt nach dem Heimerfolg gegen die Spielvereinigung Unterhaching. Sven Herold.
Der nächste Heimsieg also für Erzgebirge Aue, das 3:1 gegen Greuther Fürth dabei voll auf verdient. In der ersten Halbzeit nur ein Treffer, Jan Hochscheid mit dem 1:0 für den FC Erzgebirge nach 13 Minuten. Eine gute Möglichkeit aber auch für die Gäste. Nach 5 Minuten traf Herr Gott dann nur den Pfosten. Da hätte Fürth auch mit 1:0 in Führung gehen können. In der zweiten Halbzeit Aue dann mit viel Feuer unterwegs und mit einem Doppelschlag. 64. Minute. Florian Krüger mit schönem Alleingang wird gefoult. Per Elfmeter trifft Dima Nazarov darauf zum 2:0 und nur 2 Minuten später wieder Florian Krüger, wieder schöner Alleingang und diesmal vollendet er zum 3:0. Der Ehrentreffer für die Gäste in der 80. Minute, Rigotta per Elfmeter zum Endstand von 3:1 für Aue. Aue damit die beste Heimmannschaft der zweiten Liga, überwintert auf Rang 4.
Halbzeit in Berlin, die ersten 45 Minuten zwischen Hertha BSC und Borussia Mönchengladbach, die fasst Lars Becker zusammen.
Die ersten 45 Minuten vor rund 50.000 im Berliner Olympiastadion zwischen Hertha BSC und Borussia Mönchengladbach. Torlos 0:0 zur Pause. Aber es gab die ein oder andere Gelegenheit für beide Mannschaften. Langweilige erste 15 Minuten. Hertha steht hinten drin. Gladbach keine Ideen, findet keine Mittel. Und dann Hertha mit 3 Kontergelegenheiten. Kopfball Luke Bacchio knapp drüber. 25 Meter Freistoß, Eduard Löwen an die Latte und ein Schlenzer von Dodi Luke Bacchio knapp vorbei. Dann auch Gladbach mal mit einem Lebenszeichen, mit einer Chance von Thüram. Der spielt noch einen Hertaner im Strafraum aus, scheitert dann aber am sehr gut reagierenden Rune Jahrstein. Gladbach hat Schwierigkeiten, mit dem Ball was anzufangen. Hertha steht hinten gut, lauert auf Chancen, aber keine der beiden Mannschaften hat bisher die Gelegenheiten genutzt. 0:0 in Berlin nach 45 Minuten.
Auch in unseren letzten Sendungen haben wir immer wieder mal über Gewalt auf den Kreisliga-Fußballplätzen im Land berichtet. Hobby-Schiedsrichter werden dort beschimpft, bedroht und sogar attackiert. Für den Deutschen Fußballbund bisher offenbar kein Problem. Das seien nur Ausnahmen, so die bisherige Regelung und Sprachregelung. Die große Mehrheit der Spiele laufe gut. Nun habe sich aber auch die Innenminister der Länder eingeschaltet. Man mache sich Sorgen über Gewalt gegen Schiedsrichter, heißt es. Deshalb lassen die Innenminister 2020 ein bundesweites Lagebild erarbeiten und analysieren. Und die Frage stellt sich nun nicht nur für Carsten Opadek, gibt's doch ein Problem?
Abstiegsduell in der Kölner Kreisliga B, Staffel 2. Am letzten Spieltag vor der Winterpause empfängt Köln-Mülheim Nord Leverkusen-Bergfried. Beide müssen punkten. Bei solchen Spielen kochen Emotionen gern hoch, wegen vermeintlicher Fehlentscheidungen, weiß Schiedsrichter Tim Türk. Der 33-jährige Sozialarbeiter sitzt kurz vor Anpfiff in einer kleinen Eckkabine neben den Mannschaftsumkleiden und checkt die Spielerpässe.
Das Schlimmste, was mir bisher passiert ist, war, dass ein Spieler mir wirklich an die Wäsche wollte und nur von seinen Mannschaftskameraden zurückgehalten werden konnte. Im Anschluss war es natürlich für mich eine sehr schwere Entscheidung. Mache ich weiter damit? Höre ich auf? Ich habe lange darüber nachgedacht und bin im Anschluss auch erstmal eine kleine Pause genommen.
Nun pfeift er wieder, denn die positiven Erfahrungen würden überwiegen. Darauf beruft sich auch immer wieder der Deutsche Fußballbund. Laut dessen Lagebericht vom Juli 2019 sei die Zahl der Gewalttaten gegen Schiedsrichter im Amateurbereich nahezu konstant niedrig geblieben. 2.906 Fälle bei 1,3 Millionen erfassten Amateurspielen. Für den DFB Ausnahmen. Dagegen nennt es Schiedsrichterfachmann Alexander Feuerherd ein Alarmzeichen.
Selbst wenn das prozentual nur ein geringer
Anteil ist. Dann ist es aber doch so, dass 2906 Schiedsrichter attackiert worden sind. Das beschreibt natürlich einen dramatischen Zustand. Viele Schiedsrichter spiegeln wider, dass es vielleicht nicht unbedingt mehr geworden ist, aber dass es intensiver geworden ist, dass die Vorfälle heftiger geworden sind.
Stark genug, dass Amateurschiedsrichter in Streik getreten sind. Seit September dieses Jahres allein im Saarland, in Berlin und in Köln. Szenen wie diese gingen durchs Netz. Anfang November wird in Köln ein Schiedsrichter über den Platz gejagt und getreten. In Duisburg ein anderer kurz zuvor krankenhausreif geprügelt. In Münster filmt ein Zuschauer, wie ein Schiri bewusstlos geschlagen wird. Ausnahmen also? Bei ihrer Tagung Anfang Dezember zeigen sich die Innenminister der Länder so besorgt, dass sie für 2020 ein eigenes bundesweites Lagebild in Auftrag geben. Am gleichen Tag veröffentlicht der DFB eine Pressemitteilung, in der es heißt:
Die Landesverbände streben eine Ausweitung ihrer Schulungsmaßnahmen für die Schiedsrichter und Schiedsrichterinnen in Form eines Deeskalationstrainings an. Bereits vorhandene Angebote des DFB und seiner Landesverbände sollen gebündelt, bekannter und leichter zugänglich gemacht werden.
Schriftliche Nachfragen beantwortet der DFB zu diesem Zeitpunkt nicht. Einen Monat zuvor, nach einer Schiedsrichterattacke, hatte DFB-Vize Ronny Zimmermann im Deutschlandfunk-Interview gesagt, man könne wenig tun.
Da stoßen wir eben an die Grenzen des Föderalismus. Der DFB kann in dieser Rolle, in der er sich befindet als Dachverband, den einzelnen Landesverbänden lediglich Vorschläge unterbreiten. Und die Umsetzung muss dann auf Landesverbandsebene erfolgen. Das passiert ja auch. Es passiert allerdings in völlig unterschiedlicher Dimension.
Empört reagiert Hobby-Schiedsrichter Tim Türk in der Halbzeitpause beim Spiel Köln-Mülheim gegen Leverkusen-Bergfried.
Der DFB möchte, dass jeder was tut, also die Politik, die Polizei, die Vereine, jeder außer der DFB selbst. Die Verantwortung wird weitergeschoben und keiner weiß wirklich, was zu tun ist. Wir haben alle einen DFB-Schiedsrichterausweis, aber das scheint nichts zu bedeuten.
In seinem Fußballkreis um Köln diskutieren sie seit den Attacken Anfang November viel über besseren Schutz der Schiedsrichter. Experte Alexander Feuerherd ist hier auch Lehrwart. Manch gestandener Unparteiischer wolle sich nicht mehr antun, sich jedes Wochenende beschimpfen und beleidigen zu lassen.
Sie kommen am Platz an, haben nicht das Gefühl, wir sind Sportler wie alle anderen auch, sondern wir sind höchstens geduldetes Übel. Das muss sich ganz dringend ändern, es muss Ansprechpartner geben. Da ist zu wenig getan worden, auch von unserer Seite.
Was getan werden könnte, lässt sich an einem Modellprojekt in Essen beobachten. Sportwissenschaftler Ulf Käpken hat von 2015 bis 2018 7 Problemvereine betreut. Die Zahl der Spielerbrüche ist dadurch deutlich gesunken. Er rät:
Erstens die Probleme selber lösen, nicht darauf hoffen, dass der DFB irgendwann mal kommt und unterstützt. Und das Zweite ist so, dass man mit den betroffenen Vereinen über Lösungen redet. Und das Dritte ist wirklich Übungsleiter qualifizieren. Wir können uns das nicht erlauben, dass da reihenweise am Spielfeldrand Menschen stehen, die überhaupt keine Ahnung haben von diesen ganzen Sachen.
Außerdem passiere bei der Anwesenheit von einem Spielbeobachter deutlich weniger. Und
die meisten Konflikte sind von außen geschürt worden. Die Zuschauer rufen rein und provozieren 19-Jährige. Heißt auch, dass man die Zuschauer ausschließt.
Abpfiff im verregneten Kreisliga-Kellerduell zwischen Köln-Mülheim-Nord und Leverkusen-Bergfried. Schiedsrichter Tim Türk freut sich, denn er hatte keine Probleme.
Was Spaß macht, ist, dass er platschvoller Matsch ist und ich auch. Das gehört irgendwie dazu. Ich wünsche mir halt, dass das Miteinander von Spielern, Vereinen, Zuschauern und Schiedsrichtern einfach wieder total entspannt wird, wie das früher mal der Fall war.
Damit das Hobby Fußball weiterhin allen Spaß macht, Spielern als auch Schiedsrichtern.
Soweit der Beitrag von Carsten Upadek, der auch auf unserer Homepage zu finden ist. deutschlandfunk.de/sport ist da die Internetadresse, die Sie benötigen. Trainer Jürgen Klopp winkt mit dem FC Liverpool in Doha, der zweite Titel des Jahres. Nach dem Triumph im europäischen Supercup spielen die Reds gerade im Finale der Club-WM gegen Flamengo Rio de Janeiro. Zur Halbzeit heißt es 0:0. Und da hat der Außenseiter aus Brasilien sich keineswegs aufgegeben. Im Gegenteil, Flamengo hofft auf den Sieg, weiß Stefan Liener.
Während die Fußball-Club-WM aus europäischer Sicht eher eine untergeordnete Rolle spielt, ist sie in Südamerika ein ganz großes Ding. Entsprechend groß sind die Erwartungen oder zumindest die Hoffnungen in Brasilien. Im Finale gegen Liverpool steht mit Flamengo aus Rio de Janeiro der aktuelle Gewinner der Copa Libertadores. Das ist so etwas wie Südamerikas Champions League. Im Kader der Brasilianer finden sich auch einige alte Bekannte aus der Bundesliga, zum Beispiel Spiel Rafinha, Spielmacher Diego und der Stürmer Bruno Henrique. Die Brasilianer hoffen darauf, ausgeruhter als ihre englischen Gegenspieler zu sein, denn die stehen mitten in der Saison und müssen schon nächste Woche wieder am sogenannten Boxing Day zu Hause in England ran. Außerdem erinnert man sich in Brasilien an das letzte große Aufeinandertreffen der beiden Teams. Im Finale des Weltpokals 1981 verpasste Flamengo dem Gegner aus Liverpool eine Lehrstunde. Der 3:0-Sieg des Teams aus Rio de Janeiro gilt bei brasilianischen Fußballfans bis heute als legendär.
Ja, und während Liverpools Trainer Jürgen Klopp unter der Woche noch betonte, dass er eine Club-WM mitten in der Saison für wenig sinnvoll halte, nutzt FIFA-Präsident Gianni Infantino dieses Turnier in Katar, um seine Vision des zukünftigen Weltfußballs darzustellen. Thomas Gistner von der Süddeutschen Zeitung habe ich vorhin gefragt, wie genau denn Infantinos Vision jetzt aussieht.
Die Vision sieht so aus, dass er auf eine Spaltung des Weltfußballs abzielt. Gianni Infantino will eine Super League gründen, also eine Vereinigung der weltbesten Clubmannschaften, wobei man schon mal festhalten muss, dass die FIFA als Weltverband überhaupt nichts mit den Fußballvereinen, mit den Clubs zu tun hat. Aber er will sie rauslösen aus dem System, aus den geltenden Strukturen, aus Ligen- und Verbandssystemen und in eine eigene Gruppe unter dem Dach der FIFA überführen und dann weltweit die besten Clubs in allen Kontinenten gegeneinander antreten lassen. Die jeweiligen Erdteilsieger sollten dann möglichst alljährlich in einem Schlussturnier den Weltmeister austragen.
Das klingt nach einer Hintertür, durch die er jetzt versucht, eine alte, gescheiterte Idee, nämlich der Super League, zu realisieren.
Ja, das ist es ganz offenkundig. Gianni Infantino ist vor einem Jahr schon mal gescheitert mit einem Vorstoß, praktisch alle Rechte des Fußballweltverbandes FIFA an potente Investoren zu verhökern. Klammheimlich ist das Ganze abgelaufen. 25 Milliarden Dollar lagen damals auf dem Tisch. Und der Versuch bestand darin, die FIFA-Rechte an Investoren zu verkaufen, mit denen er dann eine Firma gegründet hätte, an der zwar pro forma die FIFA beteiligt gewesen wäre, deren Boss aber insbesondere Gianni Infantino selbst gewesen wäre. Also er hätte sich zum Master of the Football Universe aufgeschwungen. Und das versucht er nun erkennbar auf einem anderen Weg erneut, nämlich über die Superliga aus den weltbesten Clubs.
Und er begründet das damit, dass er für einen Ausgleich sorgen will, also die Fußballclubs weltweit auf ein Niveau bringen will. Was soll denn darin verkehrt sein?
Also da wäre gar nichts dran verkehrt, wenn es denn der Wahrheit entspräche. Aber das ist natürlich Unfug. Also zum einen ist es so, dass man auf dieser Welt niemals eine Gleichheit auch nur annähernd wird herstellen können zwischen Fußballclubs in gewachsenen Fußballtraditionsländern wie England, Spanien, Deutschland und was es da alles gibt auf der einen Seite und dem Kongo und dem Tschad bei aller Wertschätzung auf der anderen Seite. Dann gibt es diese enormen wirtschaftlichen Unterschiede in diesen Ländern, die man ja dann ausgleichen müsste. Die kann man nicht über den Fußball allein ausgleichen, sondern die müsste man insgesamt ausgleichen. Stellen Sie sich nur mal vor, ein Fußballclub im Kongo wäre in der Lage, Cristiano Ronaldo und Lionel Messi zu verpflichten. Und die spielen dann da Fußball in einer völlig ärmlichen Umgebung und würden zig Millionen kassieren. Also da wären die Fans dann, glaube ich, ziemlich schnell auch auf der Straße. Also das funktioniert nicht, aber er selbst könnte natürlich und müsste einen Beitrag dazu leisten als FIFA-Präsident, indem die FIFA die Strukturen verändern könnte, in denen sich dieser Gesamtwirtschaftsbetrieb Weltfußball abspielt. Das könnte dann oder müsste sogar so ausschauen, dass man für einen Salary Cap sorgt, also für eine Gehaltsobergrenze, dass man dafür sorgt, dass es Transferobergrenzen gibt. Und wenn sich in diesem Wirtschaftsraum dann eine Annäherung ergibt, dann kann man zumindest einigermaßen von einer gewissen Balance sprechen. Dann gäbe es zumindest eine annähernde, nicht Chancengleichheit, aber eine Chancenerhöhung für bestimmte ärmere Länder, weil es natürlich auch viele Spitzenspieler gibt, die aus der dritten Welt kommen. Und wenn ich jetzt beispielsweise als afrikanischer Fußballstar die Wahl habe, ob ich im kalten europäischen Winter spiele oder für das gleiche Geld in meiner afrikanischen Heimat, dann kann es durchaus sein, dass ich mich für Afrika entscheide oder für Südamerika entscheide. Und dann würde sich auf jeden Fall die Landschaft verändern.
Nun haben aber an den Rechten der Club-WM 2021, also der nächsten Club-WM, laut Infantino 16 Unternehmen Interesse bekundet. 9 davon hätten auch konkrete Vorschläge nach Angaben des FIFA-Präsidenten vorgelegt. Das klingt nicht nach Desinteresse.
Nein, das klingt alles andere als nach Desinteresse. Das zeigt ja, dass er hier wieder eine Mogelpackung vorgelegt hat. Denn natürlich, das lässt sich einfach so in die Landschaft sagen, natürlich gibt es keine 16 interessierte Rechtefirmen weltweit, die sich darum hauen und stechen, die Club-Weltmeisterschaft 2021 in China zu vermarkten. Das wäre totaler Unfug. Die ist einfach ein bisschen aufgeblähter als die aktuelle, die gerade zu Ende geht in Doha. Und es wird keinen Menschen interessieren, nicht wirklich interessieren. Es wird die Fußballwelt nicht faszinieren, wenn in anderthalb Jahren in China dann unter anderem 8 europäische Clubs, von denen sicherlich nur 3 oder 4 wirklich aus dem Spitzenbereich kommen. Die UEFA wird nicht mehr als 3, 4 Top-Teams hinschicken. Der Rest wird dann zwischen Sparta Prag und anderen Europa-League-Teilnehmern pendeln. Das wird nicht die große Aufmerksamkeit auf sich ziehen, weil ja auch die anderen Clubs dann das Tableau auffüllen, aus den üblichen Weltengegenden kommen, wo es keine globale Faszination an deren Clubfußball gibt. Aber diese Ausschreibung, auf die er sich bezieht, die beinhaltet ja das eigentliche Ziel von Infantino. Man kann nämlich als Interessent selber neue Turnierformate vorschlagen. Und das sind ganz offenkundig die neuen, die er da benennt, die neuen Vorschläge, die gekommen sind. Und das heißt aber, dass Großinvestoren selber Turnierformate und darunter ganz sicher diese neue Super League, über die wir hier sprechen, entwickeln und entsprechende Milliardenangebote vorlegen. Sie nehmen also den Clubfunktionären, den Fußballfunktionären insgesamt ihr Geschäft aus der Hand. Es sind jetzt Großinvestoren, die die Fußballzukunft konzipieren sollen. Und am Ende, so ist zumindest die Wunschvorstellung, wird es dann wieder mit Infantino, sprich seiner FIFA, zusammen irgendwelche Auffanggesellschaften geben, in denen sich dieses neue Konstrukt abspielen soll. Auf jeden Fall zielt es, das kann man jetzt schon ganz klar sagen, auf die Abspaltung dieser neuen Superliga von den bestehenden Fußballstrukturen.
Kurz zum Schluss noch, Herr Kister, diese Club-WM aktuell in Doha galt ja auch als Testlauf für die Weltmeisterschaft 2022 in Katar. Da blickt Infantino optimistisch nach vorn. Er sagt beispielsweise, er sei sehr happy mit dem, was er dort in Doha gesehen habe. Was ist Ihr Fazit?
Also es gehört zum Wesen und zum Grundkonsens von allen führenden Sportfunktionären, dass die jeweilige aktuelle Veranstaltung immer die beste aller Zeiten gewesen ist. Sonst geht das wirtschaftliche Rad nicht weiter nach vorne. Tatsächlich war das eine sehr bescheidene Veranstaltung. Was man allerdings schon hat ableiten können, ist, dass der Zuschauerzuspruch ähnlich bescheiden und ähnlich gedämpft war, wie wir es ja auch bei der Leichtathletik-Weltmeisterschaft vor einigen Monaten schon haben feststellen müssen in Katar. Das ist schlicht und einfach, das muss man so anerkennen, keine sportliche Landschaft, in der man sich mit solchen Veranstaltungen wirklich befasst hat über Jahrzehnte. Es wird kein Stimmungsknaller sein, das steht sicherlich fest. Und auf der anderen Seite kann man sagen, dass die organisatorischen Probleme, die sie anfangs hatten, weil ja ein Spielerort kurzfristig verlegt werden musste, dass sie die hoffentlich bis 2022 im Griff haben.
Thomas Kistner von der Süddeutschen Zeitung über eine Club-WM, die als Köder für andere FIFA-Projekte dienen soll und künftige Visionen des FIFA-Präsidenten Infantino. Die deutschen Biathletinnen und Biathleten haben auch beim Weltcup im französischen Le Grand Bornon ihre jeweiligen Aufwärtstrends bestätigt, auch wenn es in den französischen Alpen einige Irritationen gab. Darüber habe ich heute Nachmittag nach den Verfolgungsrennen mit ARD-Biathlon-Reporter André Siems gesprochen und ihn gefragt, warum Benedikt Doll in der Männerverfolgung noch vom Siegkurs abgekommen ist.
Ja, weil er sich einfach am Schießstand zu schwer getan hat und er hatte heute auch schwere Beine, das hat man gemerkt, dieses Sprintrennen, wo er wirklich alles gegeben hat, alles rausgefeuert hatte, das hat Kräfte gekostet und deswegen konnte er heute dann nicht mit den Besten mithalten, die haben einfach zu konzentriert geschossen, der Franzose Quentin Fillon-Maillet und natürlich der große Dominator in diesem Winter, der alles in Grund und Boden läuft, Johannes Tignes-Bö, der hat mal kurz geguckt nach dem letzten Schießen links rüber, ach okay, der Franzose ist noch da, aber ich bin fertig, das wird also für mich ein ganz gemütlicher Trab sozusagen, eine schöne Schlussrunde und er musste sich gar nicht mehr anstrengen, hat am Ende dann 22 Sekunden Vorsprung und Benedikt Doll hat natürlich auch auf der letzten Runde dann ein bisschen Kraft gespart, ein bisschen Geschwindigkeit rausgenommen und diesen 5. Platz abgesichert, denn er bringt ja auch gute Weltcup-Punkte.
Benedikt Doll hat zudem gesagt, er sei extrem abgelenkt gewesen von dem enormen Lärm am Schießstand. War das ein subjektiver Eindruck oder war die Kulisse tatsächlich deutlich lauter als sonst?
Nö, das fand ich jetzt nicht. Also die Kulisse ist laut, ja, aber was ich schön finde bei den Franzosen, also es ist kein patriotisches Volk, das sagt, nur wenn unsere Athleten kommen, dann klatschen wir und ansonsten überhaupt nicht. Sie haben wirklich jeden angefeuert, auch diejenigen, die ganz zum Schluss an den Schießstand rangekommen sind, haben noch Applaus bekommen. Das sieht man jetzt nicht überall im Biathlon-Weltcup, deswegen fand ich das klasse. Aber wenn ich an Oberhof denke, an Ruhpolding, wenn da allein eine Wand ist mit 10.000 auf der Tribüne, also da bläst es einen ja fast weg, wenn die Deutschen da treffen und deswegen müsste das gewohnt sein, aber er hat gesagt, wir haben ja morgen noch das Massenstartrennen und da wird er sich Ohrenstöpsel mitnehmen und dann reindrücken, weil er ein bisschen überrascht halt gewesen ist.
Wie sehen Sie denn insgesamt das Mannschaftsergebnis bei den Männern?
Eigentlich sehr gut. Also der 5. Platz von Benedikt Doll und ein Sieg. Damit kann man natürlich eigentlich schon einen Weltcup abschließen. Aber die anderen haben ebenfalls geliefert. Arne Peiffer 9. Simon Schemp freut mich persönlich ganz, weil er einfach so viel Pech hatte in diesem Winter. Läuferisch nicht an die Spitze rangekommen ist. Aber heute 4-mal schießen, 4-mal 0 Fehler, alles richtig gemacht und auch läuferisch einigermaßen unterwegs gewesen. 10. Platz für ihn. Und das 11. noch Philipp Horn. Das ist ein junger Athlet. Also auch da kommt was ran. Und die pirschen sich so peu à peu eben an die Weltspitze ran. Oder sagen wir es doch, wie es ist, die Deutschen sind inzwischen wieder in der Weltspitze angekommen.
Und wie sieht es mit den Frauen aus? Die haben ja ihre Siegchance heute auch am Schießstand verloren. Insbesondere Denise Herrmann haderte da mit ihrer Treffsicherheit. Was ist da los?
Ja, die hat ein Problem gehabt, zuletzt in Hochfilzen. Da hatte sie ja wirklich überhaupt nichts getroffen. Da war es wirklich ein Kopfproblem, als sie gemerkt hat, sie trifft in der Staffel nicht. Und es ist im Prinzip so ein bisschen auch ihre Schuld, dass die Staffel es nicht aufs Podest geschafft hatte. Dann kam noch ein Rennen, wo sie gleich insgesamt 5 Schießfehler hatte. Das reicht natürlich nicht, das geht nicht, damit man dann da vorne nochmal angreifen kann. Und nicht nur das, sondern Denise Herrmann hat natürlich heute schon auch gezeigt, dass sie eine sehr, sehr gute Läuferin ist. Aber sie hat ihren Kopf einfach ausgeschalten. Das heißt, sie hat gerade im Stehenschießen, was so ihre Wackeldisziplin ist, sehr, sehr gut gearbeitet, musste nur einmal in die Strafrunde rein. Aber im Liegendanschlag, vielleicht war sie sich dann auch heute ein bisschen zu sicher, da hatte sie insgesamt 3 Strafrunden und das reicht halt dann nicht, um ganz aufs Podest zu laufen.
Und was nicht untergehen sollte, nach und nach sichern sich natürlich die deutschen Biathleten die Norm für die Weltmeisterschaft Mitte Januar in Antholz. Das ist ja eigentlich der Saisonhöhepunkt. Von daher ist doch die Formkurve richtig zu diesem Saisonhöhepunkt langsam ansteigend.
Es hat mich vor allen Dingen gewundert, dass es von Hochfilzen zu Le Grand Bornand tatsächlich so einen ganz, ganz großen Schub gibt. Damit hätte ich jetzt tatsächlich nicht gerechnet. Ich dachte schon, dass die Ergebnisse besser werden, denn es ist schon immer so, wie die Athleten auch sagen, in Hochfilzen, da sind die Familien da, da kommen die Freunde, Bekannten und die wollen natürlich auch gute Leistungen sehen. Da setzt man sich dann selbst unter Druck und hier ist man so ein bisschen abseits vom Schuss in diesem kleinen Bergdörfchen, 2100 Einwohner. Es riecht immer nach Fondue und Raclette, auch hier in der ganzen Arena. Das stört den einen oder anderen, wiederum andere Athleten finden es schön und da kann man eben dann ganz ohne Druck einfach mal zeigen, was man kann und das haben sie eben hier unter Beweis gestellt.
ARD-Biathlon-Reporter André Siems war das vom Weltcup in den französischen Alpen. Morgen geht es da weiter mit den Massenstartrennen. Unter den Biathleten sind auch zahlreiche russische Sportlerinnen und Sportler am Start, die konfrontiert sind mit der Entscheidung der Welt-Anti-Doping-Agentur Russland wegen der anhaltenden und systematischen Doping-Manipulationen mit einer 4-Jahres-Sperre zu belegen. Russland hat inzwischen ja Einspruch gegen diese Sperre eingelegt. Es droht ein juristisches langes Tauziehen, das die aktuellen Wettkämpfe natürlich überschattet. Wie reagieren russische Biathleten darauf? Das hat Erich Wartusch am Rande des Weltcups in Frankreich erfragt.
Es ist kein einfaches Thema für die Sportler, allein schon wegen des schwierigen Vokabulars.
Oh, it's difficult. It's not ordinary words.
Matvei Jeliseev lässt sich erst einmal von russischen Journalisten erklären, was es denn Neues gibt in Sachen Olympiabann. Der 26-Jährige holte im vergangenen Jahr bei der Biathlon-Weltmeisterschaft Bronze mit der russischen Staffel. Die aber dürfte nach der Entscheidung der WADA zum Beispiel nicht als russische Staffel 2022 bei Olympia antreten. Ich bin dagegen, dass wir gesperrt werden. Wenn in Russland in der Vergangenheit Fehler gemacht wurden, warum müssen wir jetzt dafür büßen? Ich weiß nicht, was damals passiert ist. Ich möchte in allen Wettkämpfen dabei sein und kann nicht verstehen, warum meine Karriere plötzlich gestoppt werden könnte. Ivana Nikolskaya ist freie Journalistin, arbeitet auch für russische Medien und die Internationale Biathlon-Union. Das Thema macht den Sportlerinnen und Sportlern wirklich Sorgen, sagt sie, auch wenn viele nicht gerne darüber reden.
Ja, es ist sehr kompliziert momentan, weil die russische Regierung auf jeden Fall sagt, es war keine Fälle von Rosada. Sie wird nie sagen, dass es war die Fälle von oben von der Regierung. darum jetzt die Athleten sind sozusagen ganz alleine. Sie wissen vielleicht nicht so gut, was sie tun sollen.
Doch die Gefahr, als Sportler für Großereignisse gesperrt zu werden, führt dazu, dass sich einige bereits nach Alternativen umschauen.
Es gibt auch eine Tendenz, ins andere Land zu gehen, zum Beispiel die Ex-Sowjetunion-Länder, weil sie sind jung, sie sind in guter Form und sie haben auch nichts mit Doping zu tun. Warum sollen sie diese Sanktionen 2 oder 4 Jahre Strafe nehmen, wenn die Möglichkeit gibt, Sport wieder zu präsentieren?
Arndt Peiffer, hochdekorierter deutscher Biathlet, findet dagegen die Maßnahmen richtig.
Am Ende muss man natürlich als WADA probieren, systematisches Doping komplett zu verhindern. Und da muss man eben an die hinteren Strukturen ran. Und wenn es dort systematisches Doping gab, dann muss man eben den Nationalverband bestrafen.
Und trotzdem, warum sollten gerade jüngere Sportler, die beim großen Vertuschungsskandal 2014 in Sotschi zum Beispiel noch längst nicht dabei waren, individuell bestraft werden?
Die kann man auf jeden Fall verstehen. Aber ich glaube, er dürfte ja, egal wie es kommt, als neutraler Athlet aus Russland starten. Aber das macht jetzt für mich so nicht so einen Riesenunterschied. Ich meine, hat er vielleicht einen neutralen Anzug an und da wird halt keine russische Flagge gehisst, wenn er auf dem Podium steht. Aber trotzdem sagt man ja, der Russe war heute auf Platz.
Ivana Nikolskaja, die russische Journalistin, findet die Sanktionen aber auch aus anderen Gründen problematisch. So hat der Internationale Biathlonverband, die IBU, beschlossen, vorerst keine Weltcups mehr in Russland auszutragen, obwohl dort eine richtig gute Infrastruktur, zum Beispiel in Tjumen, entstanden ist.
Schade, weil das russische Publikum ist sehr groß. Es ist die größte Sport in Russland momentan. Es gibt sehr viele, viele Fans. Und auch unser russisches Stadion. Es hat 2 Jahre gedauert bis Sommerweltmeisterschaft. So alles war sehr gut gemacht.
Jetzt kann das neue Stadion nur für nationale Wettkämpfe genutzt werden. Die Journalistin hofft, dass die Zeit die Lösung bringt. Nur der Wechsel der Generationen von Sportlern und Trainern kann das Vertrauen zurückbringen, sagt sie. Der russische Biathlet Matwej Jelisejew dagegen hat nur eine konkrete Hoffnung.
I hope we can compete more.
Ich will weiterhin Wettkämpfe bestreiten, sagt er und geht mit hängenden Schultern davon.
Vinzenz Geiger hat den deutschen Kombinierern im 6. Anlauf den 1. Saisonsieg beschert und damit die Serie von Norwegens Topstar Jarl Magnus Rieber gestoppt. Fabian Stürenberg berichtet.
Nach dem Springen sah es eher nicht danach aus, dass es für die deutschen Kombinierer heute so richtig erfolgreich wird. Manuel Feist ging als bester deutscher Starter als 6. auf die 10 Kilometer Langlauf, aber im dichten Schneefall von Ramsau war Vinzenz Geiger in absoluter Topform und lief von Platz 10 ganz nach vorne.
Ja, ich denke, die Bedingungen waren nicht leicht heute. Es war echt am Anfang, hat es so geregnet und dann ist ein Schneeübergang. Ja, war ein brutal hartes Rennen, aber ja, ich denke, es war ja, einfach genial.
Damit war der Norweger Jarl Magnus Rieber, der bisher alle 5 Saisonrennen gewonnen hatte und heute Zweiter wurde, zum ersten Mal geschlagen.
Ich wollte ihn unbedingt schlagen und das ist mir gelungen. Von dem her, ja, einfach ein großes Kompliment an unsere Skitechniker. Die Ski waren heute überragend.
Fabian Riesle schaffte als 3. ebenfalls den Sprung aufs Podest. Rekordweltmeister Erik Frenzel lief von Platz 25 noch auf 4. Bundestrainer Hermann Weinbuch war natürlich zufrieden, dass man jetzt schon mit Superstar Rieber auf Augenhöhe ist.
Wir waren ja meilenweit weg am Anfang der Saison. Wir haben uns jetzt wirklich von Wettkampf zu Wettkampf gesteigert und immer näher rangekommen. Ich bin selber überrascht, dass wir ihn jetzt schon schlagen haben können. Ich dachte, es wird noch eine Zeit dauern, aber ja, wir haben sauber gearbeitet und Hut ab.
Die Vier-Schanzentournee zum Jahreswechsel wird Severin Freund verpassen. Nach 2 aufeinanderfolgenden Kreuzbandrissen fehlt ihm noch die Form. Die anderen deutschen Skispringer dagegen sind bereit für diesen ersten Saisonhöhepunkt. Das haben sie heute in Engelberg beim Skispringen bewiesen. Da wurde Karl Geiger 3. Edgar Endres.
Selbstvertrauen strahlt der Oberstdorfer aus und belohnt sich mit Platz 3 auf der großen Titelschanze. Damit holt sich der 26-Jährige seinen 2. Podestplatz in der Saison. Nicht zu schlagen sind 2 andere, die sich ein packendes Finale liefern. Kam es doch aus Polen, wehrt die starke Attacke des Österreichers Stefan Kraft knapp ab. Gewinnt am Ende mit knapp 1 Meter Vorsprung. Überzeugen können auch 2 weitere Deutsche. Pius Paschke aus Kiefersfelden wird 10. Konstantin Schmid, der 20-jährige Oberaudorfer, belegt Rang 11. Enttäuschend läuft es weiter für Markus Eisenbichler auf Rang 23.
Erstmals seit 28 Jahren wird auch der Japaner Noriaki Kasai nicht bei der anstehenden Vierschanzentournee starten können. Die Konkurrenz im eigenen Team ist inzwischen für den 47-Jährigen zu groß, deswegen wurde er nicht nominiert. Das ist ein bitterer Moment für Japans Skilegende, berichtet Martin Fritz.
Als einziger Sportler in Japan hat Noriaki Kasai die Amtszeit eines Kaisers überdauert. Sein erstes Wettspringen fand Ende 1988, kurz vor der Krönung von Kaiser Akihito, statt. Seit Mai sitzt dessen Sohn Naruhito auf dem Chrysanthementhron, aber Kasai fliegt noch immer mit seinen Skiern durch die Lüfte. Soeben startete der Mann aus Sapporo in seine 31. Weltcup-Saison. Bei inzwischen 573 Springen war er dabei. Aber seit der letzten Saison läuft es für ihn nicht mehr zufriedenstellend. Schon bevor ihn sein Verband erstmals seit 28 Jahren nicht mehr für die Vierschanzentournee aufstellte, ahnte er etwas. Während ich die Anlaufgeschwindigkeit zu verfeinern versuche, ist mein guter Absprung in Schwierigkeiten geraten. Es wird dauern, bis das Problem behoben ist. Vor lauter Ärger, dass er die Nominierung nicht schaffte, habe er auf dem Rückflug vom letzten Weltcup-Springen in Europa nicht schlafen können, sagte Kasai bei seiner Ankunft in Japan. Kein Wunder, 109 Auftritte bei der Vierschanzentournee stehen auf seinem Zettel. Aber er habe seinen Kampfgeist behalten und werde seinen Frust überwinden, sagte Kasai japanischen Reportern am Flughafen. Gut, seine Knie und sein Rücken sind nicht mehr die jüngsten, das wirke sich auf den Absprung aus. Aber außer längeren Regenerationspausen zollt der Japaner seinem Alter keinen Tribut. Der Unterschied zum 23-jährigen Ryoyu Kobayashi, der die letzte Vierschanzentournee gewann, sei geringer als man denke, betonte Kasai. Ich spüre gar keine körperliche Verschlechterung. Sowohl technisch als auch von der Muskelkraft her bin ich Ryoyu Kobayashi nicht unterlegen. Ganz im Gegenteil, ich bin sogar besser als er. Seinen letzten Weltcup-Sieg hat der Oldie vor 5 Jahren errungen. Dennoch will er noch einmal ganz oben auf dem Treppchen stehen. Zugleich erlebt er das Skispringen selbst als eine Sucht. Das Gefühl beim Fliegen könne er kaum beschreiben. Sein großer Vorteil ist nicht nur der starke Siegeswille. Als Festangestellter eines Bauunternehmens in Sapporo braucht er sich nicht ums Geldverdienen zu kümmern. 8-mal vertrat er Japan bei den Olympischen Spielen. Auch 2022 in Peking will er mit dabei sein. Doch dem TV-Sender NHK sagte Kasai, sein eigentliches Ziel sei Winter-Olympia 2030. Dann wäre er 58 Jahre alt.
Martin Fritz berichtete aus Japan. Die deutschen Skicrosser dürfen sich über ihre erste Podestplatzierung in diesem Winter freuen. Beim Weltcup in Südtirol belegte Florian Wilmsmann den 2. Platz und der deutsche Snowboardcrosser Paul Berg ist beim Weltcup von Cervinia 4. geworden. Ein kurzer Blick noch in die Fußball-Bundesliga, die haben wir nicht vergessen. Zwischen Berlin und Mönchengladbach tut sich aber nicht so viel. 0:0 ist da immer noch der Ergebniszwischenstand und das Spiel befindet sich in der 64. Minute. Party, abenteuerliche Verkleidungen und großer Sport, das ist die Darts-Weltmeisterschaft. Die läuft seit einer Woche im Londoner Alexandra Palace, dem Alley Pally. Mit dabei sind auch 2 Damen, Mikuru Suzuki aus Japan und die Engländerin Fallon Sherrock. Sie haben schon in den ersten Tagen durchaus für Furore gesorgt. Von Gleichberechtigung für die Frauen im Dartsport aber kann keine Rede sein. Woran das liegt, weiß Kevin Barth.
Wenn bei der Dart-Weltmeisterschaft eine Dame auf der Bühne steht, herrscht Ausnahmezustand im Publikum. Das ist durchaus eine Herausforderung für die männlichen Gegner und nicht jeder hält stand. Fallon Sherrock bezwang am Mittwoch sensationell ihren Landsmann Ted Evitts in einer hochklassigen Partie. Damit ist sie die erste Dame überhaupt, die bei dieser Weltmeisterschaft in die 2. Runde einziehen konnte. Sherrock ist in der Weltrangliste der Damen die Nummer 2. Trotzdem ist es für sie nicht einfach, von ihrem Sport zu leben.
Es ist schon hart, aber ich kriege es hin. Es ist nicht das große Geld, aber es reicht. Es würde gut funktionieren, wenn man jedes Turnier gewinnen würde. Und ein bisschen mehr Geld wäre natürlich auch nicht schlecht.
Zum 2. Mal hat die Professional Darts Corporation 2 Frauen zu ihrer Weltmeisterschaft eingeladen. Dafür wurde eine eigene Qualifikation ausgerichtet. Die Einladung für 2 Frauen zum größten Turnier der Welt ist Teil der PR-Strategie.
Tatsächlich berichtete sogar die New York Times über den Sieg von Fallon Sherrock. Eigentlich stehen die Turniere dieser Organisation für beide Geschlechter offen. Es konnte sich aber noch keine Frau wirklich dort durchsetzen. Beim Konkurrenzunternehmen, der British Darts Organization, gibt es eine eigene Weltmeisterschaft für die Damen. Dort hat die letzte Weltmeisterin rund 15.000 Euro erhalten. Der männliche Titelträger kassiert 8-mal so viel. Das liegt daran, dass dieser Organisation die Männer deutlich wichtiger sind. Noch dazu ist das Niveau bei den Spielen der Damen oft deutlich niedriger und daher unattraktiver für den Zuschauer. Laut Laura Turner können nur wenige Frauen genug Geld als Dartprofi verdienen. Sie arbeitet während der Weltmeisterschaft der Professional Darts Corporation als TV-Expertin.
Eine Handvoll kann davon leben, darunter die ehemalige Weltmeisterin Lisa Ashton und auch Fallon Sherrock. Das sind diejenigen, die es schaffen, wobei ich nicht genau sagen kann, wie sie es machen. Es funktioniert nicht über Preisgelder, es sind mehr die anderen Dinge, also Sponsoren oder Buchungen für Showabende. Diese Dinge kommen nur für die Damen, die im Rampenlicht stehen. Ich selbst bekomme diese zusätzlichen Einkünfte normalerweise nicht, weil ich keinen WM-Titel gewonnen habe. Es läuft nicht viel Frauendart im TV. Deshalb muss man solche Möglichkeiten einfach ergreifen.
Für Turner ist Dartspielen ein Hobby. Sie hat einen ganz normalen Job und das, obwohl sie bald zum zweiten Mal an der Frauen-WM teilnimmt. Wie viele Spielerinnen es weltweit gibt, ist nicht bekannt. In der Weltrangliste der Damen sind zurzeit etwa 450 aufgelistet. Bei den Männern sind es über 1500. Da es bislang kaum weibliche Profis gibt, ist es schwierig, dauerhaft mit den Herren mitzuhalten. Deshalb fordert Laura Turner Verbesserungen für ihren Sport.
Es braucht mehr Geld für die Damen. Es braucht nicht die volle Gleichberechtigung, weil deutlich weniger Frauen spielen. Wenn wir allerdings über die Weltspitze reden, ist da ein so großer Abstand vorhanden, der muss kleiner werden, um mehr Frauen zu ermutigen und ihnen zu erlauben, den Sport professionell auszuüben.
Für eine bessere Situation der Damen könnte die Professional Darts Corporation sorgen. Dort wäre wohl genug Geld für eigene Turniere vorhanden. Bislang hält man sich dort aber zurück. Geschäftsführer Matt Porter möchte bei diesem Thema nichts versprechen.
Ich denke, wir sind noch ein gutes Stück davon entfernt, eine eigene Tour für die Damen einzurichten. So etwas braucht eine gewisse Zahl an Spielerinnen, die regelmäßig daran teilnehmen, um das auch rechtfertigen zu können. Es muss uns auch etwas bringen. Wir machen es nicht nur, um es gemacht zu haben. Es ist nichts, was wir ausschließen. Wir werden Gespräche mit den betreffenden Leuten führen und dann sehen, wo uns die nächsten Jahre hinbringen.
Es ist also weiter Geduld gefragt. Mit dem großen Erfolg von Fallon Sherrock ist vielleicht ein Grundstein gelegt. Die perfekte Vision für die Zukunft hat aber auch Laura Turner nicht.
Ich habe keine magischen Antworten, aber ich wünschte, ich hätte sie. Unser Sport befindet sich in einer schwierigen Lage. Frauen werden weiter spielen und das Beste aus den aktuellen Möglichkeiten machen. Hoffentlich denkt ein Sponsor irgendwo da draußen: Mir gefällt diese Idee. Und dann könnten wir Geld von außen bekommen.
Zum Auftritt von Frauen als Spielerinnen bei der Darts-WM in London war das der Beitrag von Kevin Barth. Der viermalige Schwimm-Olympiasieger Roland Matthes ist tot. Wie Matthes Familie mitteilte, verstarb der gebürtige Thüringer gestern im Alter von 69 Jahren nach kurzer schwerer Krankheit in Wertheim. Matthes gilt als einer der erfolgreichsten deutschen Schwimmer der Geschichte. Bleiben noch zwei schnelle Fußballergebnisse. Der Zwischenstand zwischen Berlin und Gladbach lautet 0:0. Ebenfalls 0:0 heißt es zwischen Liverpool und Flamengo bei der Club-WM im Finale. Ich bin Astrid Ravol und sage danke für Ihr Interesse.